Lese nach der Neuen Genfer Übersetzung aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagte: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Wohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen, im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Einen wunderschönen guten Morgen und einen fröhlichen vierten Advent auch von mir. Schön, dass wir den vierten Advent haben, nicht wahr? Es gibt zwei Dinge, an denen wir das heute Morgen sehr gut erkennen können. Das erste steht hier rechts direkt neben mir. Das ist die vierte Kerze, die brennt. Und das zweite ist, weiter hinten rechts im Saal, das sind die ganzen Studenten und Studentinnen, die ausgeflogen waren und über die Feiertage wieder zurückgekehrt sind in die Heimathäfen. Schön, euch wieder hier zu haben, das ist richtig fein. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber dieses seltsame Weihnachten, das wir jetzt erleben, das wurde mir doch sehr versüßt durch die Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Kerzen im Wind heißt sie. Und wir haben uns am ersten Advent mit dem Thema Dunkelheit auseinandergesetzt, am zweiten Advent mit dem Thema Licht. Das war ein wunderschöner Musikgottesdienst, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Der dritte Gottesdienst am dritten Advent war dann das Thema Flackern. Und heute haben wir das Thema Brennen. Brennen heißt das Thema, weil der Auftrag unserer Gemeinde und nicht nur unserer Gemeinde, sondern der Gesamtgemeinde Jesu, der Kirche, ist, Licht zu sein. Unser Auftrag ist nicht, einfach nur aufzupassen, dass wir vor lauter Flackern unsere Lichter nicht komplett erlischen lassen. Wenn unser Auftrag wäre, dann würde unsere Gemeinde ganz anders aussehen. Dann würden wir nicht in diesem Gebäude sitzen. Dieses Gebäude haben wir damals entschieden zu bauen, weil wir einen bewussten Schritt auch in das Licht, in den Spotlight der Öffentlichkeit treten wollten. Und wenn wir sagen würden, wir würden einfach nur versuchen, unsere Schäfchen beieinander zu halten, aufpassen, dass unsere Lichter nicht erlischen, dann würden wir nicht rausgehen. Dann sähe die gesamte Gemeinde Jesu ganz anders aus. Nein, unser Auftrag lautet, Lichtträger zu sein, tatsächlich zu brennen. Nicht zu verbrennen, aber zu brennen. Und in Vorbereitung auf die Tatsache Jesu, der Tatsache, dass Jesus wiederkommt, sollen wir nicht einfach nur passiv abwarten. Nicht einfach nur rumhocken und sagen, na bald kommt er. Sondern wir sollen aktiv handeln. Vorbereiten auf das Kommen Jesu. Und dieses Vorbereiten, das wird in der Bibel, gerade im Advent, durch eine Figur verkörpert, die heißt Johannes der Täufer. Er ist jemand, der, so wie Simeon, das war letzte Woche dran, Simeon eine besondere Gestalt war, wenn es um das Thema des Wartens auf das Kommen des Herrn geht, so ist Johannes derjenige, der das Brennen besonders verkörpert. Und auch wenn es keine Weihnachtskarten gibt, auf denen ein zotteliger, kamelhaariger Prophet abgebildet ist, und auch wenn wir von Glück davon sprechen können, dass es Heuschrecken und wilden Honig nicht auf unserem Weihnachtsmenü gibt, ist Johannes der Täufer doch eine ganz, ganz wichtige Figur in unserem Advent. Seine Botschaft war sehr klar, und jetzt werdet ihr schon sofort sehen, warum sie mit dem Advent so klar gekoppelt ist. Matthäus 3, Vers 2 aus dem Text, den wir gerade gelesen haben, da steht: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Es kommt etwas. Das Wort, das hier in dieser neuen Genfer Übersetzung mit umkehren übersetzt wurde, das ist im Hebräischen ein ganz altbekanntes, für manche von uns vielleicht ein total verstaubtes Wort, das trotzdem eine ganz enorme Bedeutung hat und zentral ist für das christliche Leben an sich. Es durchzieht die ganze Bibel, und es ist entscheidend, dass wir verstehen, was es ist, das Umkehren. Es handelt sich um das kleine Wort Buße. Was ist Buße? Im Hebräischen bedeutet Buße so in seiner ursprünglichen Bedeutung nicht viel mehr als tief einatmen und seufzen. Ein Geräusch, ein Laut, das so sehr mit der menschlichen Kommunikation verwoben ist, dass egal aus welchem Land du kommst, welche Sprache du sprichst, diesen Laut verstehst du, was er transportiert. Ein Wort, ein Geräusch, das so tief mit der menschlichen Existenz auch verbunden ist, dass es genauso verstanden wird wie ein Lachen und ein Weinen. Jemand, der seufzt, der leidet. Jemand, der seufzt, dem ist bewusst, dass gerade mit der Welt, in der er lebt, irgendetwas grundsätzlich nicht in Ordnung ist, und er leidet darunter. Jemand, der seufzt, der fühlt sich machtlos gegenüber dieser Situation und fühlt sich, als könne er alleine überhaupt nichts daran ändern. Aber es hat seinen Grund, dass die Worte von Johannes dem Täufer hier in diesem Text von den Übersetzern nicht übersetzt wurden mit atmet tief ein und seufzt, denn das Himmelreich ist nahe gekommen, sondern es heißt kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das Wort Buße, es trägt in der Bibel etwas in sich, das nicht einfach nur ein passives Fühlen und Bereuen in sich trägt, sondern ein aktives Handeln, ein Richtungswechsel, ein Umkehren. Jemand, der einfach nur sich schlecht fühlt, der hat noch nicht die komplette Buße vollzogen, sondern jemand, der sagt, ich will dagegen etwas unternehmen. So wie ich gerade unterwegs bin, so soll es nicht weitergehen. Und trotzdem ist dieses tief einatmen und seufzen ein wichtiger Bestandteil der Buße. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Denn es spiegelt etwas von meinem Leben, von meinem Glauben wider, versteht ihr? Ich seufze oft. Und ich bin so froh, dass ich an einen Gott glaube, der mir nicht verbietet zu seufzen. Der mir nicht sagt, ignoriere dein Seufzen, Arschbacken zusammen und durch, sondern er sagt, seufz. Und in deinem Seufzen, da sollst du verstehen, dass du tatsächlich nichts daran tun kannst, was du gerade erleidest. Aber ich werde etwas dagegen tun. Ich werde kommen. Der Auftrag von Johannes dem Täufer, der übrigens der Cousin von Jesus war, der bestand darin, das Volk Israel zu eben dieser Buße aufzurufen. Und genau das tat er. Und indem er das tat, da erfüllte er eine uralte Prophetie aus dem Buch Jesaja, aus dem 40. Kapitel. Und dieses alttestamentliche Zitat, das bringt uns sogar der Autor des Matthäusevangeliums im Vers 3. Dort steht Folgendes. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Der Herr kommt, bereitet euch darauf vor. Meine Behauptung am heutigen Morgen ist: Es gibt kein Brennen ohne Buße. Gibt es nicht. Es gibt kein Lichtsein, kein Lichtbringen in diese dunkle Welt, wenn wir nicht bereit sind, zuerst das Licht in uns selbst hineinfallen zu lassen. Und dieser Emotion und gleichzeitig Handlung, Buße, die ist zugegeben wirklich auch ein alter Begriff. Ein so alter Begriff, dass ich erstmal eine ziemlich lange Einleitung machen musste, um überhaupt zu erklären, worum ich hier gerade ringe. Aber in den nächsten 3 Schritten hoffe ich, dass uns der Begriff und die Praxis der Buße mehr verständlich wird, aber auch wertvoller und schöner wird. Die 3 Schritte sind: der Ort der Buße, das Problem der Buße und die Schönheit der Buße. Der Ort, das Problem und die Schönheit. Wir sind bei Punkt Nummer 1, dem Ort. Die Prophetie, von der wir gerade gesprochen haben, sie ist sehr prägnant, sehr kurz, aber sie enthält dann doch ein sehr spezifisches Detail. Sie betont, dass dieser Wegbereiter in der Wüste sein würde. Und wenn ich jetzt überlege, was hätte ich an Jesajas Stelle geschrieben, damit die Leute Johannes den Täufer mit dieser Prophetie verknüpfen? Ich hätte nicht die Wüste erwähnt. Ich hätte garantiert die Heuschrecken und den wilden Honig erwähnt. Viel markanter. Damals gab es ja in der Zeit des Neuen Testaments durchaus Leute, die aus auch religiösen Gründen gesagt haben, wir ziehen uns aus der Stadt zurück, wir gehen in die Einöde, in die Wüste. Da gab es einige Leute von, das konnte man also verwechseln. Heuschreckenesser gab es wahrscheinlich nicht so viele. Aber Jesaja entscheidet sich doch für den Begriff der Wüste. Warum? Weil die Wüste ein immer wiederkehrendes heilsgeschichtliches Motiv ist. Und für alle, die das Seminar Heilsgeschichte dieses Jahr gesehen haben, für die klingelt es jetzt vielleicht ein bisschen. Es gibt Motive im Wort Gottes, die begegnen uns ständig. Und zwar, weil sie eine besondere Bedeutung haben. Licht und Dunkelheit zum Beispiel. Es ist kein Zufall, dass unsere Reihe Kerzen im Wind heißt. Wir spielen in dieser Predigtreihe mit dem heilsgeschichtlichen Motiv des Lichts und der Dunkelheit. Auf der ersten Seite der Bibel heißt es, das sind die Worte Gottes, es werde Licht. Und immer und immer und immer wieder, hunderte Male, wird das Licht in verschiedenen Schattierungen innerhalb der Bibel aufgegriffen, um uns verschiedene Wahrheiten zu bringen. Und es ist dann auch kein Zufall, dass am Ende, auf der wirklich letzten Seite der Bibel, im 21. Kapitel der Offenbarung, wieder das Wort Licht vorkommt. Jesus, das Lamm Gottes, das im neuen Jerusalem so ein helles und ewiges Licht ist, der Ausgangspunkt allen Lichtes, dass Sonne und Mond überflüssig werden und die Nacht vergeht. Die Wüste ist ein ganz ähnliches Thema im Wort Gottes. Heilsgeschichtliche Motive, sie sind wie wiedererkennbare Melodien in der großen Symphonie der Bibel. Dieses Motiv, es erscheint in verschiedenen Variationen auf geniale Art und Weise, um entscheidende Dinge miteinander zu verknüpfen und ganz wichtige Wahrheiten zu kommunizieren. Die Wüste. Es ist kein Zufall, dass hier in Matthäus 3 Johannes der Täufer in der Wüste lebt, das Volk hinausgeht in die Wüste und wenige Verse später, am Anfang vom Kapitel 4, auch Jesus 40 Tage lang in die Wüste geht. Es ist auch kein Zufall, dass nicht nur in diesem kleinen Abschnitt des Matthäus-Evangeliums, sondern in der ganzen Bibel immer wieder die Wüste vorkommt. Wo kämpft Jakob, einer der Erzväter, mit Gott? In der Dunkelheit der Wüste. Wo begegnet Moses Gott am brennenden Dornbusch? In der Wüste. Und dort tut er Buße. Wo begegnet Israel Gott? Nicht in Ägypten, sondern am Sinai, in der Wüste. Und was tun sie dort? Genauso wie Jakob und Mose, sie tun dort Buße. Offenbar hat das Wort Wüste in der Bibel mit dem Wort Buße unheimlich viel zu tun. Warum ist es so? Verschiedene Gründe. Ich glaube unter anderem, weil die Wüste ein Ort der Einsamkeit und der Stille ist. Ein Ort, an dem Jakob und Mose allein waren, in der Stille waren und in der Lage waren, dem Seufzen in ihrem Herzen tatsächlich zuzugehen, ihm Raum zu geben. Und die Gefahr, der Gefahr ausgesetzt waren, an diesem Seufzen auch zu verzweifeln, wenn Gott nicht eingreift. Ich glaube, es ist ein so wichtiges Motiv, weil es der Ort ist, an dem es kein Wasser gibt. An dem Israel verdurstet wäre, es sei denn, Gott greift ein und sprudelt Wasser heraus aus einem trockenen Stein. Ein Ort, an dem es nichts zu essen gibt, an dem Israel verhungert wäre, wenn Gott nicht eingegriffen hätte und das Mana vom Himmel gegeben hätte. Was heißt das für uns? Ich glaube, es bedeutet zwei Dinge. Erstens, dass auch uns Gott heute in der Wüste begegnen möchte. An dem Ort, wo ich mal in der Lage bin, tatsächlich still und einsam zu sein. Zu den Zeiten, in der ich in der Lage bin, mein Handy mal Handy sein zu lassen und nicht, und darum bin ich so gut, mich ablenke von meinem Seufzen, indem ich Netflix durchlaufen lasse, Instagram durchscrolle und WhatsAppe. Der Advent ist eine Zeit, in der die Christenheit aufgerufen ist, werdet still, entschleunigt, geht in die Wüste, so wie Johannes der Täufer gerufen hat, um nach innen zu horchen. Das Zweite, ich glaube, Gott begegnet uns bis heute in wüsten Momenten. In Momenten, in denen wir uns wie in der Wüste fühlen. So wie Israel verhungert wäre, verdurstet wäre, es sei denn, Gott greift ein. So erfahren wir Gott zu den Zeiten, wo wir merken, was anderes habe ich nicht. Und jemand hat es mal so gesagt, ich werde erst verstehen, dass Gott alles ist, was ich brauche, wenn er alles ist, was ich habe. Der Ort der Buße war schon immer die Wüste. Kommt zu Punkt 2, dem Problem der Buße. Das Problem der Buße besteht darin, dass wir es heute verlernt haben, wirklich in der Stille mit uns selbst zu sein. Viele von uns merken inzwischen ganz deutlich, auch die jüngere Generation, dass mit der Welt etwas nicht in Ordnung ist. Eine Freundin von mir hat neulich mal gesagt, sie verliert das Vertrauen in die Politik und die Medien. Sie verliert ein Stück weit ihre Naivität. Und da kann ich mich voll dahinter stellen. Und wir sind Profis darin geworden, zwar das Seufzen in uns wahrzunehmen und die Kaputtheit dieser Welt um uns herum auch wahrzunehmen, aber wir sind so schlecht darin, dann nach innen zu schauen und zu gucken, was ist die Dunkelheit in mir? Was ist das Kaputte in mir? Und wir sind Weltmeister darin, all das Kaputte in den anderen zu suchen. Wir blamen das RKI, Impfstoffe, die Gesellschaft, Umweltverschmutzung, Politiker und die Medien sowieso. Aber Johannes der Täufer, dieser Prophet des Advents, der ruft uns zu, stopp. Bekenne nicht die Sünden der anderen. Bekenne nicht die Sünden der Welt, sondern bekenne deine eigenen Sünden. Im Vers 6 lesen wir das wie folgt. Da steht, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Offenbar waren doch einige Leute im Volk, die folgten dem Ruf Johannes des Täufers. Sie bekannten ihre Sünden, aber es gab auch ganz andere. In unserem Text tauchen nun Gestalten auf, die diese Einstellung, das Kaputte in der Welt nicht zuerst bei sich zu suchen, sondern bei anderen, besonders stark verkörpern. Sie heißen die Pharisäer und Sadduzäer. Und sie verkörpern das auch an ganz vielen anderen Stellen in den Evangelien. Dies war die jüdische Elite, diejenigen, die sich besonders gut auskannten in Gottes Wort. Diejenigen, die besonders gut darin waren, Gottes Gebote anzuwenden und sicherzustellen, dass keines davon übertreten wird. Und die auch besonders gut darin waren, bei anderen darauf zu achten, dass nichts davon übertreten wird. Sie waren so ein bisschen die Moralpolizei. Und für sie hat Johannes der Täufer sehr scharfe Worte. Und an dieser Stelle will ich kurz eine Klammer aufmachen. Lasst uns nicht den pharisäischen Fehler machen, dass wir wiederum auf unserem hohen Ross sitzend auf die Pharisäer herabblicken und sagen, die machen immer alles falsch. Wann immer die Pharisäer in einem Text in unserer Jugend mal auftauchen, da pflege ich meiner Jugend zu sagen, passt dann besonders gut auf, denn uns verbindet mit den Pharisäern oft mehr als mit vielen anderen Gruppen im Neuen Testament. Auch wir, die wir an manchen Stellen wirklich christlich aufgewachsen sind, seit Jahren, Jahrzehnten hier in die Gemeinde kommen, wir kennen uns aus in Gottes Wort und wir sind gut darin, Gebote Gottes in unserem Leben umzusetzen und wir sind auch sehr gut darin, darauf zu achten, wie die anderen das schaffen. Also, hören wir besonders zu, wenn Johannes jetzt diese sehr scharfen Worte zu den Pharisäern und Sadduzäern spricht. Er sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sag euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Und die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Was sagt Johannes der Täufer uns hier? Er sagt, bitte, bitte meine nicht, weil du heute hier im Gottesdienst bist, weil du Mitglied der Erlebtgemeinde bist, weil du Jugendpastor dieser Gemeinde bist, dass du in irgendeiner Art und Weise das Recht hättest, dich über jemand anderes zu erheben. Deine Herkunft, dass ihr Pharisäer von Abraham abstammt, das bringt euch nichts, wenn es um die Buße, um das Brennen geht. Was vielmehr die wichtige Frage des Advents ist, die Frage von Johannes dem Täufer ist, bringst du Frucht in deinem Leben, die der Buße würdig ist, die widerspiegelt, dass du umkehrst und immer wieder bereit bist, umzukehren? Eine ältere Übersetzung, die sagt, sehr schön, finde ich, die sagt, bringt der Buße würdige Frucht. Es sind Fragen, die wir uns stellen können, wie zum Beispiel, habe ich mich dieses Jahr meinem Seufzen in der Tiefe gestellt? Dennis wird jetzt sagen, hast du dich deinen inneren Dämonen gestellt? Hast du sie abgegeben bei Gott? Aufgegeben? Gesagt, Gott, kämpf du für mich. Hat Jesus in deinem Leben mehr Raum bekommen? Bist du freier geworden, weil Jesus in deinem Haus mehr Raum besetzt hat? Bist du ihm ähnlicher geworden und dadurch anderen Menschen mehr zum Segen? Das sind Fragen, die wir uns in der Stille der Adventszeit stellen sollen. Das sind Adventsfragen. Und ich habe sie gewählt, weil es Fragen sind, die mich treffen. Versteht ihr? Wisst ihr was? Dieser ganze letzte Abschnitt, der ist ein Appell an mich selbst. Denn ich bin ein Profi darin. Wenn ihr mich nachts um 3 aufweckt, mir sagt, sag mir 3 Dinge, die deine Ehefrau machen kann, damit sie dir eine bessere Frau ist. Kann ich sofort sagen. Ich gar kein Problem mit. Aber die viel wichtigere Frage ist, kann ich das auch für mich? Und wenn ich 3 Sachen über sie sagen kann, dann müsste ich 30 Sachen über mich selbst sagen können. Die Buße, sie verlangt nach Frucht in deinem Leben. Die Buße, sie will nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen, sondern sie will Befreiung von dem, was dich belastet. Sie will Fortschritt in deinem Leben, in deinem Glauben, in deinem Charakter. Sie will, dass du die Hoffnung, die vor dir ist, stärker für dich in Anspruch nimmst. Und so sind wir beim 3. und beim 3. Punkt, der Schönheit der Buße. Ich kann nicht genau erkennen, wie ihr unter euren Masken guckt. Als kleiner Tipp, weil wir das ja jetzt öfter machen müssen wahrscheinlich, stellt euch mal vor den Spiegel zu Hause und übt, nur mit den Augen zu lächeln. Ich habe das gemacht, weil ich verhindern wollte, dass Leute denken, ich würde diese unfreundlich angucken. Mit der Maske sieht man so unfreundlich aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich es nicht bei allen erkennen kann, dass allein der Titel dieses Punktes für dich ein Stück Erleichterung bringt. Die Schönheit der Buße. Denn sie ist wirklich schön. Sie ist voller Hoffnung und Freude. Und das will ich uns als Letztes jetzt noch bringen. Und das ist essentiell für das Thema der Buße und des Advents. Diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, wir als Gemeinde, wir machen keinen Halt davor. Wir stellen uns diesen harten Fragen. Aber wir sind uns auch gleichzeitig bewusst, dass der Druck, den diese Fragen aufbauen, der hat nicht so viel Kraft, uns tatsächlich zu verändern. Tatsächlich Früchte der Umkehr in uns hervorzurufen. Warum? Druck hat das noch nie geschafft. Was viel langfristiger, effizienter ist, um Umkehr in uns hervorzurufen, das ist Hoffnung und das ist Freude und vor allen Dingen Gnade. Und in der Buße steckt so viel Gnade. Wir lesen den 11. Vers, denn es ist ja nicht so, dass wir uns dieses Prinzip aus den Fingern gesaugt haben, sondern in jedem Abschnitt der Bibel ist Gnade zu finden. Und hier finden wir sie in Vers 11. Dort steht, ich, so sagt Johannes der Täufer weiter, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Kleiner Ausblick auf Pfingsten. Was sagt Johannes der Täufer uns hier? Er sagt, ja, die Fragen, die uns die Buße stellt, sind schwer. Sie setzen uns einen Druck aus. Aber es kommt jemand, der ist stärker als ich. Der arbeitet nicht mit Druck. Es kommt jemand, der ist schöner als ich. Der macht euch keine Angst. Es kommt jemand, der ist so majestätisch. Er überwältigt euch mit Freude. Und der Auftrag von Johannes dem Täufer im Aufruf zur Buße lag darin, das Volk darauf vorzubereiten, dass dieser jemand kommt. Und diese Vorbereitung auf die Ankunft dieses herrlichen Gottmenschen Jesus, das ist die Schönheit der Buße. Ich weiß, das klingt erstmal noch abstrakt und ich kann so emotional werden, wie ich will, es bleibt noch abstrakt. Aber es gibt doch ein Bild, das mir eingefallen ist und das mich in den letzten Wochen einfach so tief bewegt hat, das vielleicht doch hilft, es ein wenig greifbarer zu machen. In der Buße geht es also um die Ankunft von jemandem, auf den man sich eigentlich freuen soll. Und dieses Warten und das sich Vorbereiten auf diese Ankunft, das soll jetzt schon in meinem Herzen, in meinem Innern, da wo das Seufzen stattfindet, Realität gewinnen. Meine Frau Nara und ich erleben das derzeit. Denn wir erwarten ein Kind. Stopp. Nicht schwanger. Das hat sich weiterhin nicht geändert. Aber wir sind manche Schritte in Richtung Adoption gegangen. Und es läuft ganz gut. Und Jetzt hat man uns gesagt, hey, es könnte noch 3 Jahre dauern, es könnte auch noch 3 Wochen dauern. Es ist also irgendwie in greifbare Nähe gerückt. Und wisst ihr was? Diese Tatsache, dass bald ein Kind kommt, sie macht was mit unseren Herzen. Und dass sich in unseren Herzen etwas bewegt, das hat einen Einfluss auf unser ganzes Leben. Ich stehe in meinem Arbeitszimmer und im Gästezimmer und überlege, wo das große sperrige Bett hin soll und mein großer sperriger Schreibtisch, damit endlich Platz bekommt für das Kind. Die Räume in unserem Haus beginnen sich in meinem Kopf und meinem Herzen bereits zu verändern. Wir überlegen uns, wie wir das Treppenhaus sichern können, das im Moment noch nicht mal ein Geländer hat, damit das Kind nicht hinunterpurzeln kann. Wir überlegen uns, wie wir arbeiten werden und nicht und kein Deut von Bitterkeit oder Reue ist dabei, wenn wir darüber nachdenken, was wir für dieses Kind, wenn es dann angekommen ist, aufgeben wollen. Es ist da kein Druck, der uns treibt. Es ist eine Freude, die uns zieht. Eine Freude, die jetzt schon ihr Licht in unser Herz hineinwirft und sagt, bald ist es soweit. Freunde, wenn Nara und ich uns schon über ein Kind so freuen, ein Kind, das uns tatsächlich etwas kosten wird, Kinder kosten was, so habe ich gelernt. Wie viel mehr sollte uns eigentlich die Ankunft dieses Königs bewegen? Ein König, der uns nicht seufzen lässt, wegen Kindern seufzt man, glaube ich, auch, sondern der sagt, ich nehme euch euer Seufzen. Euer Seufzen ist mir nicht egal, sondern ich bin gekommen, damit ihr es nicht mehr tun müsst. Ein König, der es uns so ernst nimmt, dass er bereit ist, all das auf sich zu nehmen. Diese freudige Erwartung, dieses sich Vorbereiten auf die Ankunft von jemandem, das ist die Schönheit der Buße. Und sie findet in ihrem Advent, im Advent ihren Anfang. Dort, wo Menschen sagen, ja, ich will dieses Licht der Ankunft Jesu in mein Leben hineinfallen lassen. Ich will ihm mehr Raum in meinem Herzen geben. Und wenn in meinem Herzen mehr Raum für ihn ist, dann ist überall anders auch mehr Platz für ihn. Von dort aus, wo in der Wüste durch das Seufzen, aber auch durch die Freude etwas in Brand gesteckt wird, von dort aus sollen wir dann, und so hat es auch Johannes der Täufer gemacht, wieder zurück in die Welt, zurück in die Stadt, zurück in unser Umfeld, um dort zu brennen, um dort Lichtträger zu sein, um dort Menschen zu zeigen, warum die Hoffnung in uns zum Leuchten bringt. Amen.